Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
This has been quite an eventful day, hasn't it? Herzlich willkommen zu unserem ersten Daily Erdbeerzeit von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei und etwas aus der Puste, weil er heute von Pressekonferenz zu Pressekonferenz gehechtet ist. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Als allererstes, du bist jetzt in Wimbledon vor Ort, das Internet scheint zu halten. Die älteren Hörer von uns werden wissen, dass wir in den letzten Jahren unglaubliche Probleme hatten mit dem Internet in Wimbledon, dass wir zwischendurch per Telefon aufgenommen haben. Dies Jahr scheint es ordentlich zu sein.
Wir wollen es nicht verschreien, von daher legen wir einfach los.
Kann man dich nicht einen Tag alleine lassen? Ich habe heute kaum die Möglichkeit gehabt, Matches zu gucken. Da musst du mich heute ein bisschen durchführen, aber man kann dich nicht alleine lassen, ne?
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war einiges los. Wir hatten ja in der Vorbereitung über diese über die Wimbledon-Turniere 2001, 2013 gesprochen, bei denen so viel passiert ist, bei denen so viele erstaunliche Geschichten gegeben hatte. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir hier den Grundstein für ein ähnliches Turnier 2019 gelegt.
Mir ist der gleiche Gedanke gekommen, als ich mich auf diese Sendung jetzt hier vorbereitet habe, dass ich gedacht habe, ach komm, in 2-3 Jahren können wir 2019 nochmal rekapitulieren lassen. Wir fangen an bei den Herren und zwar mit Alexander Zverev, der heute sein Erstrundenmatch gegen Jerzy Wesely hatte. Zverev wusste, dass Wesely ein guter Rasenplatzspieler ist. Wesely letztes Jahr das Achtelfinale erreicht, damals 2 Gesetze besiegt, immer auf Rasen gut gewesen, aber in den letzten 2 Jahren halt immer durch Verletzungen dann auch geplagt gewesen. Zverev ist nicht durch Verletzungen geplagt. Zverev ist im Moment dadurch geplagt, dass er kein Selbstvertrauen hat, wie er auch gleich dann im O-Ton noch sagen wird. Zverev hat nach gutem Beginn dieses Match mit 6-4, 3-6, 2-6 und 5-7 verloren. Philipp, ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht gesehen. Was ich von den Ausschnitten etc. her gesehen habe, sieht man, dass es eventuell ein Tiefpunkt ist in der Karriere, in der noch jungen Karriere von Alexander Zverev, dieses Match bzw. dieses Turnier.
Ja, wo fangen wir an? So richtig viel lässt sich zu dem Match nicht sagen. Dahingehend einfach, dass es so ein bisschen eine Fortsetzung von dem war, was wir in den letzten Wochen und Monaten von Alexander Zverev gesehen haben. Einerseits ein bisschen Stückwerk und andererseits, wenn das Selbstvertrauensloch kommt, dass alles ein bisschen in sich zusammenfällt. Er war hier eigentlich ganz gut reingekommen, hatte das nicht unbedingt dominant, aber ziemlich solide gemacht und dann im Mitte des zweiten Satzes einen Break kassiert und danach ist das Match ziemlich schnell gegen ihn gelaufen, auch wenn er dann im vierten Satz noch einigermaßen lang drin geblieben ist. Das Wort, was mir auf- oder einfiel, als ich das gesehen habe, war halt, es war einfach ein bisschen unstrukturiert. Es scheint im Moment nicht den großen Plan, den großen Matchplan zu geben. Nicht mal unbedingt Plan A, geschweige denn Plan B. Und wir haben mal über die Doppelfehler in den letzten Wochen gesprochen, generell die Service-Schwäche außerhalb des ersten Aufschlags. Wir sprechen immer wieder über die Vorhand, darüber, dass er sich zu weit hinter die Grundlinie zurückfallen lässt. All das war heute zu sehen. Wir müssen einwenden, und du hast es schon angesprochen, Jiří Veselý ist ein guter, bis sehr guter Rasenspieler, hat hier schon Resultate in der Vergangenheit gehabt, ist locker durch die Qualifikation durchgegangen, hätte wahrscheinlich auch einen Zverev in besserer Form herausgefordert, nicht unbedingt besiegt, aber sicherlich herausgefordert. Aber der Hauptdarsteller hier heute war keine Frage Alexander Zverev.
Alexander Zverev hat in den letzten Wochen und Monaten, wir haben häufig genug darüber gesprochen, immer wieder Probleme außerhalb des Platzes gehabt, dass er, da gab es die Geschichte um die Trennung mit seiner Freundin, da gab es die Geschichte mit der Trennung von seinem Manager. Er hat immer wieder dann auch frühe Niederlagen gehabt, hat versucht, sich reinzugrinden in diese Saison. durch die ganzen Sandplatzturniere, die er gespielt hat. Er wird jetzt zum Beispiel in Washington nicht spielen in ein paar Wochen. Ein Turnier, was er in den letzten Jahren immer sehr häufig oder immer gespielt hat eigentlich. Vielleicht ist es dann auch mal einfach ganz gut, vielleicht mal so 2-3 Wochen so gar nichts zu machen, weil im Moment sieht er aus, als säße er komplett zwischen den Stühlen. Also vom Spiel her, von dem, was er außerhalb des Platzes macht, es scheint im Moment wirklich, was du gesagt hast, keine große Struktur drin zu sein.
Ja, ich hatte ihn in der Pressekonferenz gefragt und leider ist die Soundqualität ziemlich schlecht davon, daher können wir es nicht nutzen, aber es war so, ja, es war auf einmal wurde er aufgerufen aus dem Nichts in die Pressekonferenz, alle rannten runter, die Soundqualität leider, wie gesagt, nicht so gut, aber da hatte ich ihn spezifisch auch gefragt, dass es alles so ein bisschen wirkt, als sei hier sehr viel zu entknäueln im Moment. Und er hat dann also ein großes Knäuel vor sich, dass er jetzt mal auseinanderfriemeln muss. Und er hat dann und in den nächsten Antworten auch ausgeholt, hat nochmal die Situation beschrieben mit Patricio Apay, seinem ehemaligen Manager, bei dem es ja auch einen Rechtsstreit gibt um diese ganze Situation herum, wo er ja gesagt hat, dass ihn das sehr belastet. Er ist im Ungefähren geblieben, aber doch relativ konkret geworden. Warum im Ungefähren? Weil er sich in einem Rechtsstreit befindet. Relativ konkret, weil es ihn eben doch belastet. Und er hat erzählt, dass ihn das mitnimmt. Scheint er eben auch nicht völlig glücklich so mit seiner Teamsituation an sich zu sein. Also mal gucken, ob wir da noch ein paar Wechsel erleben könnten in nächster Zeit. Aber wir hatten ja schon mal in einer der Ausgaben vor Wimbledon darüber gesprochen, dass es vielleicht eine Idee wäre, einfach mal ein paar Wochen durchzuatmen. Er hatte ja sehr viel im ersten Halbjahr gespielt, ist immer wieder angetreten, hat immer wieder Wildcards gezogen. Vielleicht ist es Zeit, einfach nochmal durchzuatmen, die langfristigen Prioritäten zu benennen und dann zu gucken, wie er das danach ordnen kann.
Alexander Zverev ist in der ersten Runde ausgeschieden. Das hat er nicht nur mit anderen deutschen Spielern gemeint, das hat er auch mit seinem Bruder gemeint. Sein Bruder hat heute auch verloren in 3 Sätzen und zwar gegen Steve Darcis. Auch Steve Darcis ist ein fähiger Rasenspieler, das wissen wir seit vielen Jahren, aber er war zuletzt nicht mehr in der Form, dass er auf ATP-Turniere große Erfolge gefeiert hat. In diesem Fall gewann er in ganz kleinen 3 Sätzen mit 6:2, 6:4, 6:4, trifft jetzt auf Roberto Bautista Agut, der gegen Peter Gojovcic gewonnen hat. Die DTB-Profis sind heute 0-7 gegangen. Mischa Zverev hat gegen Steve Darcis verloren und auch der sah relativ lost aus hinterher. Bevor wir über das Spiel sprechen, sprechen wir über seine PK, weil er hat hinterher dann auch mal ein bisschen was zu dem Platz gesagt, beziehungsweise zu den Bodenverhältnissen in Wimbledon. Da hören wir jetzt mal gerade rein.
Sie haben gerade schon gesagt, schlecht gespielt auf Englisch. Eine Zahl sticht daraus, eine von 12 Break-Chancen genutzt. War das für Sie ein Schlüssel?
Das ist ärgerlich. Vor allem im ersten Satz hatte ich ein paar, die ich hätte nutzen müssen. Aber da muss ich gucken. Da müssen andere eigentlich Leute mir sagen, habe ich die Break wirklich schlecht gespielt? Hat andere besser gespielt? Ist das wieder so Sachen, wer hat ein bisschen Pech gehabt oder so? Was ich feststellen konnte, ist, Surf and Volley bringt nichts auf den Plätzen da unten. Das ist, ich habe es meinem Team gesagt, nach 4 Wochen Surf and Volley auf Rasen habe ich das Gefühl, ich hätte eigentlich eher auf Sand trainieren können und von der Grundlinie spielen müssen. Und es hat sogar besser geklappt am Ende, habe ich festgestellt. Ich habe danach 4-0 eigentlich besser gespielt und nur von hinten gespielt als bis zum 4-0 im Dritten. Deswegen, das ist, ja.
Also es war eine bewusste Entscheidung, man kann es an Statistiken auch schön sehen. Am Anfang viel surfen wollen.
Das bringt nichts, der Platz ist so langsam, mein Aufschlag. Vor allem die Trainingsplätze sind viel schneller. Da habe ich jetzt seit Montag jeden Tag, ich habe teilweise bis zu 6 Sätze am Tag gespielt. Nur Surfen Volley. Ich bin kein einziges Mal hingeblieben und ich habe auch sehr gut gespielt, die meisten Sätze oder Matches immer gewonnen. Und hier gehe ich auf den Platz und ich merke schon, mein Aufschlag bringt nichts. Ich serviere nicht gut genug, ich bin kein Karlovic und keine Ahnung. Und ich serviere, aber es kommt nichts raus und der Ball bleibt stehen, beim zweiten Aufschlag noch viel mehr. Und die Volleys, die ich spiele, die rutschen auch nicht weiter. Es hat sich blöd angefühlt. Also ich habe eigentlich denselben Fehler gemacht wie letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr Eastbourne gewonnen. Hier gegen Herbert verloren, habe gesagt, damals schon gesagt, der Platz ist viel zu langsam, das fühlt sich komisch an, ich hatte kein Timing und jetzt mache ich genau den gleichen Fehler ein Jahr später, deswegen ist das ist eigentlich meine Schuld. Ich muss wissen, hier kannst du auch Volley spielen auf den Plätzen da unten.
Mischa Zverev war wie vor den Kopf gestoßen, dass dieser Platz deutlich langsamer ist als die Plätze, als die Trainingsplätze in Arangi. Er konnte sich halt erst im dritten Satz dann umstellen, als er dann nochmal rangekommen ist nach 0-4 Rückstand. Es scheint wirklich ein Thema zu sein in diesem Jahr, dass die Plätze sehr, sehr langsam sind in Wimbledon.
Ja, ist ja sogar ein Thema, was wir immer wieder haben. Er selber hat das letzte Jahr referenziert, wo er vor einem ähnlichen Problem stand, wo er auch Surf and Volley gespielt hat. Ich habe ihn dann zum Beispiel auch gefragt, wie ist es mit Pierre-Hugues Herbert, auch jemand, der sehr gerne Surf and Volley spielt und heute ziemlich chancenlos gegen Kevin Anderson war. Gibt es da Zusammenhänge, habe ich ihn gefragt. Das konnte er natürlich so nicht direkt beantworten, einfach weil er das Match nicht gesehen hat von Herbert, aber generell hat er das Thema direkt in seiner ersten Antwort herausgestrichen mit dem Belag, der ihm hier zusetzt. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder angesprochen haben. Die Rasenplätze sind sehr, sehr unterschiedlich. Halle und Stuttgart und Zertogenbosch und hier und Eastbourne. Das hat die Farbe gemeinsam und es hat gemeinsam, dass die Bälle nicht super hoch abspringen, aber ansonsten verhalten sich all diese Plätze als sehr unterschiedlich. Und hier, das hat man eben nicht nur bei Mischa Zverev, sondern zum Beispiel auch bei dem Pierre-Hugues Herbert gesehen, hat das Surfen-Volley nicht so richtig viel gebracht. Und Dassis ist natürlich genau die Art von Spieler, die sowas dann für sich nutzen kann. Er hat einen verdammt guten Slice, er war in der Lage, die Bälle sehr tief zu halten, er war in der Lage, die meisten Grundlinien-Duelle für sich zu entscheiden. Und am Ende war Mischa Zverev relativ chancenlos. Natürlich so, er steckt mit einer dicken Formkrise drin. Er wird außerhalb der Top 200 sein, wenn dieses Turnier beendet ist. Und es wird ein ziemlich langer Weg wahrscheinlich für ihn zurück. Aber man muss eben wirklich auch herausstreichen, Dassis hat er schon ganz ordentlich gemacht.
Du hast gerade darüber gesprochen, dass er außerhalb der Top 200 sein wird. Er hat noch auf deine Frage geantwortet, ob er dann jetzt nochmal weitermachen wird oder ob er sich als aufs Doppel versteifen wird. Das hat er darauf gesagt.
Sehen Sie denn eigentlich gerade Ihre Karriere? Das ist ja fast jetzt nochmal ein dritter Neustart und jetzt knapp was.
Es kommt jetzt wieder ein Neustart. Ich habe meinen Trainer geholt, den ich 2016 seit den News Open hatte. Da haben wir angefangen, war ich auch 120 in der Welt und dann 7 Monate später war ich 30 in der Welt. Den habe ich wieder zurückgeholt. Der hat in den letzten 1,5 Jahren mit einem Jugendlichen gearbeitet, mit einem 14-Jährigen. Und da hat auch, sagen wir, viel selber dazugelernt. Und das macht eigentlich Spaß. Wir haben gut trainiert die letzten beiden Wochen. Ich habe mit ihm auch gerade telefoniert. Und nach 2,5 Sätzen habe ich gesagt, lauf nicht ans Netz. Und ich habe mit ihm telefoniert und meinte, das habe ich dann nach dem ersten Satz schon in den Fernseher reingerufen. Lauf nicht ans Netz, das ist viel zu langsam. Ja. Und wir sind eigentlich der gleichen Meinung oft. Und mal schauen, wie es läuft.
Michael Ledowski ist sein Trainer. Er hat früher auch selber mal gespielt. Sein Karrierehoch war 2851. der Weltrangliste. Und wie gesagt, 2016 hat er schon mit Mischa Zverev zusammengearbeitet. Und mal schauen, ob sie vielleicht wieder die gleichen Erfolge feiern können wie 2016, als Mischa Zverev dann in die Top 30 dann vorgedrungen ist. Mischa Zverev ist ausgeschieden, Alexander Zverev ist ausgeschieden, auch Peter Gojovcic ist raus. Und auch Philipp Kohlschreiber hat es erwischt. Von dem hatte man es allerdings schon so ein bisschen befürchtet, weil er traf auf Novak Djokovic in der Eröffnungsbegegnung des Center Courts heute. 3:6, 5:7 und 3:6 hieß es aus Kohlschreibers Sicht am Ende gegen Novak Djokovic, der sich anstrengen musste, der im ersten und im dritten Satz jeweils einem Break hinterherlaufen musste. Aber insgesamt kann man sagen, das war dann auch wieder ein sicherer Sieg von Novak Djokovic, der, glaube ich, das Ding oder das Spiel insgesamt so nehmen kann. Ja, ich bin ordentlich auf Betriebstemperatur gekommen.
Ja, und er ist ja eigentlich jemand, dem das gar nicht so sehr schadet, wenn er einen guten Gegner zum Auftakt hat. Wir denken zwar an die French Open, da war Hubert Hurkacz sein Auftaktgegner. Das hat er dann gut gelöst, auch wenn das Turnier dann nachher nicht so geendet ist, wie er das sicherlich wollte. Aber man kann schon feststellen, insgesamt ist Djokovic in guter Form. Und er ist schlagbar hier bei diesem Turnier, aber es wird halt auch schon sehr guten Gegner brauchen, um ihn zu schlagen. Und Kohlschreiber ist jemand, der sehr gut an bestimmten Tagen sein kann, der aber heute im Endeffekt relativ chancenlos war. Aber nicht unbedingt ein chancenlos, wo er nachher den Kopf in die Hände fallen lassen muss, sondern einfach ein chancenlos, hey, du bist einer der besten Spieler aller Zeiten auf der anderen Seite des Netzes. Und Djokovic hat immer wieder mal so gespielt, hat wirklich gut aufgeschlagen, hat auch die kurzen Punkte ziemlich klar für sich entschieden. Wenn es dann doch mal über längere Rallyes ging, dann waren ein paar sehr unterhaltsame dabei, dann ein paar Höhepunkte dabei, auch schöne Punkte am Netz. Aber auch die hat Djokovic mehrheitlich für sich entschieden. Und natürlich, da waren die beiden Breaks und ein Kohlschreiber, der da durchaus ein bisschen, ja, auch Tempo machen konnte. Aber das Break im ersten Satz, das war zum 1-0. Und dann hat er sofort das Rebreak zum 1-1 kassiert und hat, glaube ich, bis zum 4-2 dann auch kein Spiel mehr gewonnen. Und natürlich muss er nicht enttäuscht sein. Er hat Djokovic in diesem Jahr schon mal geschlagen und er hat es auch angesprochen. Er hat ab und an Pech mit seiner Auslosung in diesem Jahr gehabt, aber trotzdem ist es ja auch nochmal ein Erlebnis. Er hat ja auch noch nicht die Öffnungspartie, soweit ich mich zumindest erinnern kann, die Öffnungspartie hier in Wimbledon auf dem Center Court gespielt.
Nee, es ist sicherlich auch für ihn nochmal ein Ereignis, auf so einem frisch gemähten Rasen beziehungsweise auf so einem glänzenden Rasen in Wimbledon den Center Court eröffnen zu dürfen. Und das kann er mitnehmen am Ende. Es steht ein Dreisatzsieg für Novak Djokovic. Und auch in der Pressekonferenz von Philipp Kohlschreiber warst du. Auch da hören wir jetzt nochmal rein.
Wie war Ihre Reaktion, als Sie Djokovic gesehen haben nach der Auslosung? War es, oh Gott, oder war es, okay, nochmal eine Chance auf dem Center zu spielen?
Natürlich war ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe es einfach nur so nebenbei, hat mir einer eine Nachricht geschickt, weil ich, Auslosung ist ja immer irgendwie live oder Radio, er hat es eben gesehen. Ja, irgendwie weiß ich nicht, wir waren ganz neutral, es ist, kommt halt momentan knüppeldick, ja, vielleicht ist es dann so ein bisschen, wo man sich denkt, ja, mein, passt halt gerade so auf die Situation, deswegen war ich sehr, sehr entspannt, was die Auslosung angegangen ist.
Ist das noch was Sie genießen können, jetzt auf den Center Court zu bekommen? Ist ja auch immer ein großes Match, Titelverteidiger und so.
Nein, was heißt immer genießen? Es ist auf jeden Fall eine riesentolle Bühne. Ja, erster dann auch vielleicht hier mit den ganzen Traditionen auf dem jungfräulichen Platz zu spielen. Tolle Stimmung. Hat halt einfach alles gepasst. Wetter war toll, man konnte spielen. Ich fand auch, dass ich ein gutes, ordentliches Match gespielt habe. Also von dem her kann ich mit dem Tag heute zufrieden sein. Natürlich ist es kein schöner Zeitpunkt, dass man am Montag oder Dienstag nach Hause fliegt, aber ja, bin ich halt daheim.
Sie haben das Match gleich mit einem Break eröffnet. Kommt da doch kurz so, hey, vielleicht geht ja heute doch was.
Ich habe mich die letzten Tage sehr, sehr gut gefühlt im Training. Also ich habe wirklich ordentlich trainiert. Deswegen war ich auch so, wo ich sage, hey, ich gehe heute auch rein und versuche natürlich das vom Training arbeitet, Selbstbewusstsein mitzunehmen. Das habe ich auch gemacht, weil, wie gesagt, ich finde, dass ich gut gespielt habe. Einzige wäre vielleicht, wo ich sage, ja, Aufschlag war den ersten eineinhalb Sätze vielleicht nicht so, wie ich ihn gerne gebraucht hätte. Andererseits muss ich halt sagen, drüben steht dann auch der beste Returnierer, der natürlich auch unglaublich viel Druck aufbaut, der dann vielleicht auch mal den einen oder anderen super Aufschlag auch zurückspielt und das macht natürlich im Kopf dann auch, wo man dann mehr auf die Linien geht, mehr riskiert, höheres Tempo vielleicht noch reinlegen will und es ist immer so eine Kombination und sonst muss ich aber trotzdem sagen, ich war kämpferisch positiv eingestellt, ich habe es bis zum Schluss probiert und hoffe auch, dass ich es ihm schwer gemacht habe.
Es hat sehr, sehr viele andere Ergebnisse auch gegeben, das ist ganz typisch an Tag 1 und Tag 2 beziehungsweise auch noch bis zum Tag 4. Bis dann die dritte Runde erreicht ist bei den Herren und bei den Damen. Wir gehen mal ein bisschen über die Ergebnisse. Pablo Cuevas hat in 5 Sätzen gegen Dami Jumo gewonnen, trifft jetzt auf Jerzy Wesely. Miomir Kaczmanowicz hat gegen Roberto Caballes Baena gewonnen, trifft jetzt in einem interessanten Duell auf Benoit Paire, der in 4 Sätzen gegen Juan Ignacio Londero gewonnen. Roberto Bautista Agut, ich habe es gesagt, gegen Peter Gojovcic, klar, in 3 Sätzen trifft auf Steve Darcis. Feliciano Lopez, der Queensieger, hat sich gegen Marcus Giron durchgesetzt und trifft jetzt auf Karen Khachanov. Das wird sicherlich eine sehr schwierige Begegnung für beide. Karen Khachanov nicht so mit den Ergebnissen in diesem Jahr und Feliciano Lopez mit ganz viel Selbstvertrauen auf Queens. Auf das Spiel freue ich mich.
Ja, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Khachanov wird vielleicht nie die ganz großen Resultate auf dem Rasen haben. Ich denke, dafür ist er zu angreifbar in seiner Art zu spielen und wird vielleicht auch immer ein bisschen mehr Zeit wie auf Hardcourts oder auf Sand brauchen. Aber das war ein bisschen besser schon, was er in letzter Zeit gezeigt hat. Fand ihn in Halle solide, ich fand ihn bei den French Open gut. Das Gras oder der Rasen hier in den frühen Tagen sollte natürlich eher Lopez entgegenkommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zum Beispiel ein 5-Satz-Match wird und dass das auch zu den spielerischen Höhepunkten am Mittwoch gehören wird.
Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Wenn wir weitergehen, Milos Raonic hat gegen Parinis Gunisvaran in 3 Sätzen gewonnen, auch Robin Haase gegen Jozef Kovalik in 3 Sätzen erfolgreich. Riley Opelka hat gegen Cedric Marcel Stäbe in 3 Sätzen gewonnen, trifft auf Stan Wawrinka. Der hat überraschend wenig Mühe mit Ruben Bemelmans gehabt, 6-3, 6-2, wobei man auch sagen muss, Kevin Anderson und Stan Wawrinka, die hatte ich mir so ein bisschen als Überraschungspotenzial angeschaut. Kevin Anderson hat gegen Pierre-Hugues Herbert 6-3, 6-4, 6-2 gewonnen. Ich hatte noch gesagt, Mensch, da ist vielleicht Überraschungspotenzial drin. Ja, Pustekuchen, Kevin Anderson aber ganz souverän durch hier.
Und einfach genau wie Wawrinka sehr gut aufgeschlagen. Beide haben das über ihr Serve heute dominiert. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Und bei Anderson war das Verletzungsproblem in den letzten Monaten ja der Ellbogen gewesen. Und er hat immer mal wieder gesagt, hey, eigentlich kann ich im Moment gut Tennis spielen, ich kann leider nur diese Aufschlagsbewegung nicht durchführen. Und heute konnte sie ziemlich ordentlich durchführen. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Punkteverteilung dort ergibt im Match gegen RBR, dann hat er 82 zu 49 Punkte bei den kurzen Rallyes, also 0 bis 4 Schläge gewonnen. Bei den anderen hat er sogar ein leichtes Minus gehabt. Da hat RBR also die längeren Ballwechsel für sich entschieden, aber Anderson hat die kurzen komplett dominiert. Über seinen Aufschlag, über gute Return-Spiele. Das war schon eine ziemlich beeindruckende Vorstellung. Wenn er das Niveau halten kann, dann ist er hier ein Kandidat, um ziemlich weit zu kommen.
Trifft jetzt auf Janko Tipsarevic, der hat in 5 Sätzen gegen Yoshihito Nishioka gewonnen. Noch Guido Pella ist weiter gegen Mariusz Kopil. Nicolas Jarry hat gegen Andreas Seppi verloren und das auch relativ klar. Mit 6:3, 6:7, 6:1, 6:2 ging es am Ende für den Italiener Seppi aus. David Goffin ist weiter in 3 Sätzen gegen Bradley Klan. Kyle Edmund gegen Jaume Munar auch in 3 Sätzen überhaupt keine Probleme gehabt. Trifft jetzt auf Fernando Verdasco, der gegen Kamil Majstrak gewonnen hat. Ivo Karlovic, natürlich hat Ivo Karlovic gewonnen gegen Andrea Anaboldi, trifft jetzt auf Thomas Fabiano und das ist die zweite große, große Sensation an diesem heutigen Tag gewesen. Thomas Fabiano hat in 5 Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen, hatte im 4. Satz schon Matchbälle, konnte von Stefanos Tsitsipas abgewehrt werden und da habe ich gedacht, ja, jetzt wird das wohl gewinnen, Stefanos Tsitsipas, aber auch hier denkste, im 5. Satz gab es bei 3:3 das Break für Fabiano, der am Ende mit 6:3 in diesem 5. Satz gewonnen hat. Neben Alexander Zverev auch Stefanos Tsitsipas draußen und man fragt sich, welches die größere Sensation war und man muss wohl damit, ohne jetzt in irgendeiner Weise die Niederlage von Zverev kleinreden zu wollen, sagen, Stefanos Tsitsipas Niederlage hier gegen Fabiano ist schon die größere Sensation.
Ist natürlich so, Thomas Fabiano ist in keinster Weise ein inkompetenter Spieler auf dem Rasen. Das hat er auch heute gezeigt. Aber Tsitsipas, von dem denke ich, konnte man schon erwarten, dass er mehr bringen würde. Und er hat teils tolle Phasen drin gehabt, wie er zum Beispiel die Matchbälle im 4. Satz abgewehrt hat. Das war ziemlich beeindruckend. Es war auch so, dass dies ein ziemlich ausgeglichenes Match war. Am Ende hat Fabiano 8 Punkte mehr gewonnen und es wurden über 310 Punkte hier gespielt und er hat davon 8 mehr gewonnen. Also eine sehr, sehr enge Sache. Aber man hätte erwartet, dass Tsitsipas gerade nach der Art und Weise, wie er die Matchbälle im 4. Satz abgewehrt hat, dass er dann hingehen würde und den 5. für sich entscheiden. Aber Fabiano, muss man einfach sagen, der ist dann ziemlich locker geblieben, hat sich eben nicht davon irritieren lassen, dass er vorher den 4. Satz auf eine eher unglückliche Art und Weise verloren hat. Und Tsitsipas hat dann nach dem Match schon ordentlich mit sich gehadert, hat sehr lange traurig dreinschauende Antworten gegeben. Es klang so, als wenn die Niederlage gegen Stan Wawrinka bei den French Open noch ein bisschen nachhängt. Er war generell sehr selbstkritisch damit, dass er eben nicht in der Lage ist, die Konstanz rauszuholen, die er zum Beispiel Spielern wie Federer, Nadal, Djokovic schon in jungen Jahren zugeschrieben hat, jetzt im Nachhinein drauf blickend, also er war sehr down und für ihn kommt jetzt durchaus eine spannende Periode, weil er auch einiges an Punkten zu verteidigen hat in den nächsten Wochen.
Tsitsipas also raus, Fabiano trifft auf Ivo Karlovic und Ivo Karlovic wird sich denken, ach komm, gegen Fabiano, da kann ich auch eher gewinnen als gegen Stefanos Tsitsipas vielleicht. Wir müssen über 2 weitere Spieler noch sprechen, die ausgeschieden sind, nämlich heute. Das sind Grigor Dimitrov und Gael Monfils. Gael Monfils führte gegen Hugo Humbert schon mit 2:0 Sätzen, bevor dann Humbert die nächsten beiden Sätze gewann und im 5. Satz bei 3:0 musste Gael Monfils sein Match aufgeben. Er hatte eine Verletzung, er war gestürzt und konnte dann nicht mehr weiterspielen. Grigor Dimitrov seinerseits führte auch mit 2:0 Sätzen gegen Corentin Moutet, der hier durch die Quali gekommen war und verlor dann am Ende 7-6, 6-3, 6-1 in den Sätzen 3 bis 5. Beide mal wieder enttäuschend. Bei Gael Monfils wissen wir, dass er auf Rasen nicht so richtig gut spielen kann. Bei Dimitrov wissen wir eigentlich, dass er exzellent auf Rasen spielen kann. Aber auch Dimitrov scheint im Moment einen ziemlichen Tiefpunkt gefunden zu haben.
Ja, das kann man über ihn natürlich schon seit einiger Zeit sagen, sind wir ehrlich. Vielleicht ist er damals vor vielen Jahren mit zu hohen Erwartungen reingekommen ins Tennis oder die Erwartungen waren an ihn zu hoch. Er hat sie teils auch erfüllen können. Wir denken zum Beispiel an seinen Titel bei den ATP World Tour Finals. Aber seit dem November 2017 läuft nicht mehr so richtig viel zusammen. Und er hat einen neuen Trainer, arbeitet mit Radek Stepanek zusammen. Er hätte hier die Chance bekommen, in der zweiten Runde gegen Felix Auger-Aliassime zu spielen. Bin mir sicher, das hätte er gerne gemacht, nachdem er gegen Auger-Aliassime in Queens relativ klar verloren hat. Aber am Ende gerade, ich habe nur noch wenig hingeschaut, weil ich dann auch andere Sachen am Machen war, war schon ziemlich enttäuschend von dem, was ich gesehen habe.
Ich habe den fünften Satz gesehen und der war in der Tat sehr enttäuschend von Grigor Dimitrov, weil da hat er sich überhaupt nicht mehr gegen die Niederlage gewehrt. Daniel Medvedev hat in drei Sätzen gewonnen gegen Paolo Lorenzi und trifft jetzt auf Alexei Popperin. Der hat gegen Pablo Carreño Busta gewonnen. Carreño Busta, der letzte Woche in Antalya seine ersten beiden Matches auf Rasen in seiner Karriere gewonnen hat, hatte hier dann nicht so richtig viel zu feiern. Auch Jeremy Chardy ist weiter in vier Sätzen gegen Martin Kližan, trifft jetzt auf David Goffin. Haben wir noch ein Ergebnis vergessen? Nein, haben wir nicht.
Ich glaube nicht, aber wer weiß schon. Es ist ja wirklich sehr, sehr viel heute passiert.
Wir sind alle durchgegangen, aber wir haben gleich noch bei den Damen einige Ergebnisse. Wenn ihr unseren kleinen Service-Hinweis gehört habt, dann kommen wir wieder mit den Damen-Ergebnissen. Und auch da hat sich einiges getan. Das hier gleich bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, beziehungsweise die Erdbeerzeit mit Chip in Charge.
Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich, zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien, zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Auch die Damen haben sich nicht lumpen lassen heute mit den überraschenden Ergebnissen. Wir fangen an mit einer, ja, man muss sie natürlich Überraschung nennen, wenn die jetzt zweigesetzte Spielerin ausgeschieden ist. Das Problem ist, ihre Gegnerin hat noch nie gegen sie verloren. Julia Putintseva hat heute gegen Naomi Osaka mit 7:6 und 6:2 in zwei Sätzen gewonnen. Und das wenig Überraschende ist, Julia Putintseva hat noch nie gegen Naomi Osaka verloren. Das war das dritte Duell der beiden und das dritte Mal hat Putintseva gewonnen. Und sie ist später in der Pressekonferenz gefragt worden, was ist denn ihr Geheimnis? Und dann sagt sie, nee, ich werde es euch nicht verraten. Ein bisschen was muss ja auch noch geheim bleiben. Was macht Putintseva so viel besser, dass sie gegen Naomi Osaka gewinnen kann? Jetzt haben wir von Naomi Osaka jetzt keine überragenden Ergebnisse in den letzten Wochen gesehen, aber trotzdem muss man sie ja dann auch zum engeren Favoritenkreis zählen.
Ja, ich denke, Einschlag macht hier wahrscheinlich den größten Unterschied. Das ist der Rückhandslice von Putintseva, der in die Rückhand von Osaka reingeht. Da schien sie größere Probleme mit zu haben, dann wirklich das Tempo zu generieren oder akkurat in der Art und Weise zurückzuspielen, dass sie wieder die Oberhand in den Rallies zurückgewinnt. Und das sah für mich so ein bisschen hier wie der Knackpunkt aus. Man muss sagen, am Ende war es wirklich ein ziemlich enges Match. Putintseva hat nur ein paar Punkte mehr über das ganze Match gewonnen als Osaka, auch wenn das Ergebnis im zweiten Satz dann ziemlich klar war. Und was noch auffiel, Osaka tut sich im Moment noch ziemlich schwer auf dem Rasen zu bewegen. Das sieht eher wie so ein Rumtippeln aus, als wie ein wirklich kraftvolles Bewegen und sicheres Bewegen auf dem Rasen. Und diese beiden Faktoren, dass Putintseva natürlich in der Lage ist, sie so zu manövrieren und gerade auch über den Rückhandslice und eben diese Unsicherheit von Osaka, das dürfte hier zusammen den Ausschlag gegeben haben. Und dazu kommt dann natürlich noch der Faktor des Drucks. Osaka hat nachher die Pressekonferenz abgebrochen. Das schien ja einfach eine Frage zu viel gewesen zu sein zum Druck, der ja ganz sicherlich da ist und der Erwartungshaltung, die da ist an sie. Und war ein relativ denkwürdiges Match und eine denkwürdige Pressekonferenz danach.
Julia Putintseva war auf jeden Fall jetzt in der zweiten Runde, trifft auf Viktoria Golubic. Die hat gegen Iga Świątek gewonnen in zwei Sätzen, 6:2, 7:6. Świątek seit den French Open auch mit wenig guten Ergebnissen, aber die hat auch noch ein paar Jahre vor sich. Naomi Osaka ist eventuell ein ähnlicher Fall jetzt auch wie Alexander Zverev. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mal ein paar Wochen Ruhe braucht.
Vielleicht. Für sie beginnt jetzt ja auch eine durchaus spannende Phase ihrer Saison. ist sie zurück auf den Hartplätzen. Da denke ich, können wir mittlerweile einfach sagen, ihr bester Belag. Und ich bin gespannt, ob sie da den Schalter dann dahingehend umlegen kann, dass sie wieder in der Lage ist, diese ja fast perfekte Symbiose aus Offensive und Defensive zu zeigen. Und dann gibt es ja dann noch einen kleinen Grand-Slam-Titel zu verteidigen in den nächsten 3 Monaten. Also da müssen wir mal gucken, wie ihr das gelingt.
Einen ganz kleinen Grand-Slam-Titel gibt's. Letztes Jahr die US Open gewonnen und das war... Ja, es war ihr Durchbruch und dann war sie jetzt zwischendurch die Nummer 1 der Weltrangliste, ist jetzt nicht mehr die Nummer 1 der Weltrangliste und vielleicht kann sie jetzt ja auch mal ein bisschen durchschnaufen. Sofia Kenin an 27 gesetzt, hat gegen Astra Sharma gewonnen und Dajana Jastremska hat sich gegen Camila Giorgi durchgesetzt. Giorgi, die mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte in den letzten Monaten, die kaum auf die Beine gekommen ist. Jastremska hat das genutzt und das in 2 Sätzen gewonnen. Kenin gegen Jastremska, das ist ein Match, auf das ich mich sehr freue. Und beide haben so ein bisschen freie Fahrt, wenn sie gewinnen sollten.
Wobei wahrscheinlich bei Kenin da noch so ein bisschen der Druck größer ist. Sie hat in Mallorca den Titel gewonnen. Ich glaube, man konnte ihr auch vor diesem Turnier schon einiges zutrauen. Zum Beispiel, dass sie eine Osaka schlägt. Und Jastremska, bei der lief es jetzt in den letzten Wochen nicht so richtig ideal. Sie war zwischendrin auch immer wieder angeschlagen gewesen. Aber in der Theorie hat sie ein ziemlich gutes Spiel für den Rasen. Sie kann ja wirklich auf den Ball draufschlagen. Sie ist so ein bisschen eine vielleicht von der Statur kleinere Sabalenka, die aber eine ähnliche Power generieren kann und die auch in der Lage sein könnte, durch die Defensive von Kenin durchzukommen. Aber auf der anderen Seite hat Kenin uns natürlich gezeigt, dass sie in der Lage ist, solche Matches wiederum für sich zu entscheiden. Also das da unten, diese kleine Sektion, ist fast viel gemacht für Sofia Kenin, aber ich würde warnen wollen vor Jastremska.
Ja, jeder sollte warnen vor Jastremska. Das steht auf jeden Fall fest. Die Siegerin, die hat danach vielleicht so ein bisschen freie Fahrt. Das wollte ich damit sagen. Weil nämlich auch Caroline Garcia ausgeschieden ist. Mit 4:6, 0:6 gegen Zhang Zhuai. Zhang Zhuai ist eine tolle Tennisspielerin und auch sicherlich durch ihr Doppelspiel mit Sam Stosur in den letzten Monaten und Jahren auch verbessert am Netz. Dass Garcia hier aber so klar rausgeht aus dem Turnier, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, und sie hat einfach von der Grundlinie den Kürzeren gezogen in dem Match. Sie war relativ häufig am Netz, hat das eher so einigermaßen gut gestaltet, aber von der Grundlinie war sie ziemlich chancenlos gegen Zhang. Und das würde man nicht unbedingt erwarten. Und Garcia hat in diesem Jahr schon einige Höhepunkte gehabt, hat jetzt mal dieses tolle Fed Cup-Match gegen Simona Halep gespielt. Aber so richtig passt das im Moment nicht zusammen und für sie war das hier eine ziemlich große Chance. Ich denke, in dem Teil der Auslosung hätte sie eigentlich sehr viel Positives anrichten können, sehr weit kommen können. Von daher kann sie das nur unter Enttäuschung verbuchen.
Zhang trifft jetzt auf Janina Wickmeier, die hat gegen Rebecca Peterson gewonnen. Caroline Wozniacki profitierte von der Aufgabe von Sara Soribestormo. 5:4 stand es im ersten Satz, als Soribestormo aufgeben musste. Wozniacki in der zweiten Runde gegen Veronika Kudermetova. Arina Sabalenka, du hast sie eben schon angesprochen. Auch die war heute im Einsatz gegen Magdalena Rybarikova. Jetzt ist Rybarikova ein sehr, sehr ungünstiges Los, gerade auf Rasen. Rybarikova hat vor Jahren schon mal das Halbfinale dort erreicht in Wimbledon und ist eine, die über komplett weiß, was auch mal auf dem Rasen zu tun ist. Und das hat man heute auch wieder gesehen. 6:2, 6:4 gewann Rybarikova. Und der Sturmlauf von Arina Sabalenka an die Weltspitze, der ist inzwischen gestoppt, weil sie in den letzten Wochen auch nicht gut aussah auf dem Platz. Sie weiß nicht unbedingt, Plan B einzusetzen. Sie hat im Moment nur Plan A. Und auch das reihte sich heute so ja nahtlos in diese Niederlagen der letzten Wochen und Monate ein.
Vor allem hat sie ein großes Problem. Und das haben wir heute wieder gesehen, dass der zweite Aufschlag, da hat sie einfach nicht genug Punkte gewonnen, hat auch einige Doppelfehler drin. Und genau in dem Bereich hat sie den Kürzeren gezogen gegen Rybarikova. Natürlich, Rybarikova hat das Rasenspiel, auch etwas, was Sabalenka nicht unbedingt gefällt, wenn die Bälle jetzt so arg tief daherkommen, aber ich denke, mit einem besseren Aufschlag hätte sie da schon mehr entgegensetzen können. Aber beim Aufschlag mangelt es im Moment. Und das haben wir zum Beispiel auch bei den Niederlagen bei den Australian Open und bei den French Open gesehen. Da ist sie zu bekommen beim zweiten Aufschlag. Und da verliert sie im Moment auch die Matches. Und für sie beginnt jetzt natürlich eine extrem wichtige Phase. Fast all ihre Punkte wurden in der zweiten Jahreshälfte 2018 gewonnen. Und ja, jetzt muss sie die alle verteidigen gehen. Oder idealerweise alle verteidigen gehen.
Idealerweise verteidigt sie die jetzt alle. Sie hat auf jeden Fall einige schwierige Monate vor sich, beziehungsweise sie hatte jetzt ergebnistechnisch einige schwierige Monate hinter sich. Aber Arina Sabalenka ist so in die Weltspitze gestürmt, dass es vielleicht jetzt dann auch wirklich nur mal eine kleine Pause ist vor dem nächsten Gipfel, den sie dann erstürmen kann. Und Magdalena Rybarikova, trifft auf eine 15-Jährige. Corey Gauff hat heute vielleicht für die Feel-Good-Story des Tages gesorgt, vielleicht auch für die Feel-Good-Story dieses Turniers, jetzt schon gleich an Tag 1. Corey Gauff hat selber gesagt, wenn es Serena und Venus Williams nicht gegeben hätte, dann hätte sie wohl nicht mit dem Tennisspielen angefangen. Jetzt hat sie gegen eines ihrer beiden Idole gespielt, nämlich gegen Venus Williams, die geschlagene 24 Jahre älter ist als Corey Gauff, die mit 15 die jüngste Qualifikantin ist, die nach diesem Match eine zweite Runde erreicht hat. Ja, Jennifer Capriati und Martina Hingis waren jünger, als sie zum ersten Mal in Wimbledon ein Match gewonnen haben. Corey Gauff ist eine Qualifikantin gewesen und deswegen die jüngste Qualifikantin. Gauff hat mit 6-4 und 6-4 gewonnen und wir sprechen über sie seit einem, anderthalb Jahren, weil sie auch Juniorenturniere dann alle gewonnen hat. Es könnte sein, dass wir von ihr in den nächsten Jahren unglaublich viel hören werden, weil erstens, sie hat das Selbstbewusstsein, zweitens, sie hat das Spiel und drittens scheint da auch ein sehr, sehr schlauer Kopf auf dem Körper von Corey Gauff zu sitzen.
Ja, es war halt schon ziemlich beeindruckend. Sie war eigentlich in allen Departements überlegen, spielerisch sowieso, aber eben auch nervlich, dass sie in der Lage war, das zu Ende zu bringen. Es war nicht unbedingt die Venus Williams, die wir ja auch schon gesehen haben. Ich denke, das erklärt sich alleine aus dem Resultat. Sie sieht im Moment halt doch ab und an mal aus wie eine 39-jährige Tennisspielerin. Aber das war schon ziemlich beeindruckend von Gauff. Vor allem war das ja jetzt auch nicht auf einem der ganz kleinen Courts. Das war ja auf dem Court 1, der mittlerweile auch durch das Dach eine ähnliche Dimension hat wie der Center Court. Und von daher, das war die größtmögliche Bühne, die sie dort bekommen hat. Sie hat es mit Bravour bestanden, hat danach auch sehr gute Interviews gegeben, war dort schlagfertig und ja, ziemlich klug in der Art, wie sie das alles gehandelt hat. Man weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, wie, in welche Richtung entwickelt sich das. Sie ist sehr jung und sie wird ja jetzt auch gar nicht so regelmäßig auf der Tour spielen können in den nächsten Jahren. Aber das war zumindest schon mal ein Moment fürs Hier und Jetzt und vielleicht ist es hier ja auch noch gar nicht zu Ende, das Turnier.
Sollten wir gerade erklären, warum sie in den nächsten Jahren noch nicht so richtig auf der Tour wird spielen können. Weil auf der WTA-Tour gilt eine Altersregelung. Wie alt muss sie sein? 16?
16 und 18, da sind quasi, soweit ich weiß, zwei Blöcke reingebaut, an denen sie eine bestimmte Anzahl von Turnieren spielen kann. Das ist eingeführt worden damals, um ja das Ausbrennen dieser jungen Damen zu verhindern, das wir in den 80er und 90ern so viel gesehen haben.
Corey Gauff ist eine super Geschichte. Sie hat dann im Interview hinterher noch Avengers Endgame gespoilert. Damit muss ich bei dir wahrscheinlich jetzt nicht wiederkommen, oder?
Nee, ich weiß nicht, was das ist.
Alles klar. Vergiss einfach meinen letzten Satz. Corey Gauff hat gegen Venus Williams gewonnen. Venus Williams hat selber gesagt, sie plant, nächstes Jahr wieder in Wimbledon zu sein. Also wir haben noch nicht das Letzte von Venus Williams wahrscheinlich gesehen. Ich hoffe, der Körper macht mit.
Hey, sie wäre ja unter Umständen auch eine mögliche Mixed-Partnerin für einen gewissen Andy Murray.
Ja, und da hat sich heute wohl so ein bisschen dann auch erhärtet, dass eventuell sogar Serena Williams die Mixed-Partnerin ist. Allerdings, jetzt wo Venus frei ist, dadurch, dass sie im Einzel ausgeschieden ist,
Ich fände es eine super Sache. Sie ist eine fantastische Doppelspielerin. Denke, sie hat genug Zeit. Sie bleibt ja auch häufig bei den Turnieren, wo sie früher ausscheidet und Serena weit kommt bis zum Ende. Also ich sehe eigentlich nicht, was dem da unbedingt im Wege stehen sollte.
Ich auch nicht. Elina Svitolina hat heute sehr klar gegen Daria Gavrilova gewonnen. Nach engem ersten Satz gewann sie 6-0 im zweiten Satz. Trifft auf Margarita Gasparian. Die hat gegen Annalena Friedsam 6-4 gewonnen. Auch Mona Bartel ist ausgeschieden. 3-6 gegen Marie Buskova, die als Lucky Loserin hier reingekommen war. Sie trifft jetzt auf Maria Sakkari. Die hat gegen Bernarda Parra in zwei Sätzen gewonnen. Petra Martic hatte sehr große Probleme gegen Jennifer Brady. Musste den ersten Satz abgeben, konnte dann aber in drei Sätzen noch gewinnen. Auch Anastasia Potavova hatte gegen Jill Teichmann den ersten Satz verloren, gewann dann aber noch in drei Sätzen. Danielle Collins gewann gegen Sarina Diaz und trifft jetzt auf Anastasia Sevastova. Auch ein Match, auf das ich mich sehr freue. Sevastova hat gegen Christy Ahn gewonnen aus den USA. Sevastova gegen Collins, bring it!
Collins, ich glaube, nach dem Lauf bei den Australian Open müssen wir sie eigentlich immer auf dem Zettel haben, als eine, die nochmal sowas hinlegen könnte. Sevastova hat meiner Meinung nach noch nicht so viel auf dem Rasen erreicht, wie sie könnte. Ich traue ihr wirklich hier zum Beispiel auch einen Halbfinaleinzug zu. Und da bin ich sehr gespannt, wie das zwischen den beiden ausgeht. Und das ist ja auch durchaus ein Kontrast an Spielstilen, den wir dort sehen werden.
Ist es absolut. Kontrast an Spielstilen, den haben wir heute auch gesehen bei Suwaishe gegen Jelena Ostapenko. Ostapenko letztes Jahr Halbfinale gewesen, hier. Damals hatte sie gegen Angelique Kerber verloren, 2018. Traf auf Suwaishe. Und Suwaishe, das wissen wir spätestens seit letztem Jahr, als sie Simona Halep in Wimbledon aus dem Turnier genommen hatte, fühlt sich auf Rasen unglaublich wohl. Sie fühlt sich insgesamt auf Tennisplätzen in diesem Jahr beziehungsweise seit den letzten US Open wohl. Das hat man auch gesehen. Souaché ist hier an 28 gesetzt gewesen und hat gegen Jelena Ostapenko mit 6:2 und 6:2 gewonnen. Und auch bei Ostapenko, ähnlich wie bei den anderen jungen Spielern, wie zum Beispiel Tsitsipas und Zverev, hat es so ausgesehen, als wüsste sie im Moment auch nicht so richtig, wo sie mit ihrem Spiel hin soll.
Ja, und wir haben es angesprochen, sie hat ein größeres Problem und das ist ihr Aufschlag. Da ist sie einfach nicht in der Lage, genug Punkte zu gewinnen. Man hat schaut 8 von 32 Punkten hinter dem zweiten Aufschlag für sich entschieden. Das ist einfach viel zu schwach für dieses Level. Und da hat sie sich, was nun es wollte, so ein bisschen die Ohren langziehen lassen von Souaige. Und die bekommt jetzt auch eine ganz interessante Gegner in der zweiten Runde, nämlich Kirsten Flipkens. Also wer Oldschool-Tennis mag und viele Netzangriffe, der ist hier wahrscheinlich ganz gut aufgehoben.
Der ist hier richtig gut aufgehoben. Souaige gegen Kirsten Flipkens, das dürfte gerne auf einem größeren Court, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist auf jeden Fall ein Match. Falls ihr in irgendeiner Weise Zugriff auf die kleineren Courts habt, dann schaut euch das mal übermorgen an, weil ich glaube, das könnte großen Spaß geben. Monika Puig hat sich gegen Anna-Karolina Schmidlova durchgesetzt. Das war mit das längste Spiel des heutigen Tages. 7:5 im dritten Satz. Trifft jetzt auf Karolina Pliskova. Die Eastbourne-Siegerin hatte gegen Lin Zhu überhaupt keine Probleme. 6:2, 7:6. Simona Halep gegen Alexandra Sasnovic. 6:4, 7:5. Simona Halep, von der wir auch nicht unbedingt mit der Form oder bei der Form wissen, was wir von ihr halten sollen. Mit einem soliden Auftritt an Sasnovic muss man auch erstmal vorbeikommen.
Ich habe das Match nicht gesehen, aber von anderen Kollegen gehört, dass sie wohl umgeknickt ist. Hoffe, ich reportiere das jetzt nicht falsch, aber sie schien auf jeden Fall ein bisschen mitgenommen von der ganzen Sache. Wir behalten ein Auge drauf, wenn wir was hören wollen, wenn wir es sehen. Dann gibt es auf @chipincharge auf Twitter zu lesen. Hier war es so gewesen, solider erster Satz. Im zweiten lag Sasnovic schon 5:2 vorne. Halep hat es dann umgedreht. Und Sasnovic mit ihrem Spiel ist natürlich eine, die auf dem Rasen was kann. Von daher ein guter Sieg für Halep. Aber jetzt muss man mal schauen, was hier mit einer möglichen Verletzung noch passiert.
Wir werden es anschauen. Simona Halep also gegen Mikaela Busanescu in der zweiten Runde. Die hat nämlich gegen Jessica Pegula gewonnen. Viktoria Azarenka in einem guten Match gegen Alize Cornet mit 6:4, 6:4 siegreich und trifft auf Ayla Tomljanovic. Die hat gegen Daria Kasatkina überhaupt keine Probleme gehabt. Kasatkina auch trifft im Moment wirklich überhaupt keinen Ball. 3-6, 1-6 gegen Tomljanovic verloren. Auch das war eine bittere, klare Niederlage für sie. Madison Keys hat gegen Luxika Kumkum keine Probleme gehabt. 6:3, 6:2. Und auch Madison Keys wird sich hier im unteren Viertel sich Gedanken gemacht haben. Mensch, denkt sie sich wahrscheinlich, hier ist dann doch eine ganze Menge frei. Sie trifft jetzt auf Polona Herzog, vielleicht in der dritten Runde auf Magdalena Rybarikova oder Corey Gauff. Aber Madison Keys muss man hier schon in der engeren Verlosung für die späteren Runden haben. Ich habe sie ja im Halbfinale.
Ja, und das denke ich, war völlig angemessen, dass du sie dorthin getippt hast. Sie gehört hier zu den Favoriten auf den Titel. Also in der Top-10-Liste, denke ich, wäre sie zu finden oder ist sie zu finden. Da gehört sie einfach hin.
Ein Ergebnis haben wir noch, nämlich das von Markéta Vondrousova, die das Halbfinale erreicht hatte bei den French Open. Hier traf sie in der ersten Runde auf Madison Brangle, aber sie musste gleich die Segel streichen. 4:6, 4:6 verlor sie gegen Brangle. Brangle steht in der zweiten Runde gegen Karolina Muchova. Vondrousova hat hinterher gesagt, dass sie sich verletzt hat.
Ja, Vondrousova war sogar im Finale der French Open gewesen. Wir hatten ja sehr ausführlich über sie gesprochen und ihr durchaus sehr gut anzuschauendes Spiel. Sie hat dann im Nachhinein berichtet, dass sie sich an der linken Schlaghand wohl verletzt hat im Training und Brangle hätte das wohl irgendwie mitbekommen, hätte es irgendwie gewusst, hätte ihr die ja ganze Zeit in die Vorhand gespielt. Da kamen dann auch die Fehler her und Vondrousova hat gesagt, jo, geht direkt dann zum Doktor, um zu gucken, was hier los ist. Wollte sich auch noch nicht festlegen, wann und wie sie wieder spielt. Hoffen, es ist nichts Schlimmeres, aber das sah nicht gut aus gegen Brangle. Also vermutlich eher nicht den Post oder den Nach-Grand Slam Nerven zuzuschreiben, sondern eher einer Verletzung.
Also Verletzung auch bei Markéta Vondrousova. Heather Watson hat heute gegen Katie McNally gewonnen mit 7:6 und 6:2, hat sich hinterher riesig darüber gefreut. Heather Watson hier, die Britin, die vor heimischem Publikum gespielt hat, trifft jetzt auf Annette Kontaveit, die hat gegen Shelby Rogers in 3 Sätzen gewonnen. Das war der heutige Tag. Wir schauen nochmal gerade auf den Tag nach morgen voraus, denn um 14 Uhr auf dem Center Court deutscher Zeit Angelique Kerber gegen Tatjana Maria. Und nach diesem Tag heute, an dem so viele Favoriten und Favoritinnen ausgeschieden ist, sind muss Angelique Kerber morgen mit allergrößter Vorsicht an das Match gegen Tatjana Maria ran.
Ja, das ist natürlich eine Geschichte. Beiden, soweit ich sehen kann, noch nicht aufeinander getroffen. Von daher, Kerber wird sich auch erstmal auf das Spiel, das ja durchaus sehr ungewöhnliches Spiel von Tatjana Maria einstellen müssen. Ich gehe davon aus, dass sie das am Ende gewinnt. Ich wäre sehr überrascht, wenn sie hier ausscheiden würde, aber es wäre natürlich eine ganz schöne Geschichte.
Das wäre in der Tat eine ganz schöne Geschichte. Lloyd Harris gegen Roger Federer, danach und dann Serena Williams gegen Gato Monticone auf dem Nummer 1 Court eröffnet. Ashley Barty, die Nummer 1 der Weltrangliste, gegen Zhai Zhajeng. Danach Anna Bogdan gegen Joe Konta und dann Yuichi Sugita gegen Rafael Nadal, der sein erstes Match also dann auf dem 1er Court bringen muss. Wir haben morgen Sloane Stephens gegen Timia Baczynski. Wir haben Dominic Thiem, ein Match, auf das ich sehr gucken werde, gegen Sam Querrey. Maria Sharapova gegen Pauline Parmentier und Casper Ruud gegen John Isner. Der Nummer 2 Court stinkt gar nicht ab gegenüber dem Center Court und dem Nummer 1 Court morgen.
Es ist ja sowieso an den ersten Tagen so, dass auf 2 und 3 durchaus sehr gute Matches zu sehen sind. Es gibt halt im Moment einfach ziemlich viele große Namen im Tennis und irgendwo muss man sie verteilen und jetzt sind sie zumindest zu einigen oder einige der Namen hier auf Court 2 untergebracht worden.
Auf Court 3 ist es dann nämlich noch eine Kyrgios gegen Jordan Thompson. Auf Platz 12 Laura Siegemund gegen Katie Swan zum Beispiel. Morgen auch gegen die Lokalmatadeurin Bernard Tomic gegen Joe Wilfried Tsonga und Kiki Bertens gegen Mandy Minella. Also wir haben auch morgen wieder einen ganz, ganz großen Tag vor uns. Ich war heute leider verhindert. Morgen wird es auf Twitter und auf Facebook wieder größere Berichterstattung geben, weil Philipp dann nämlich immer von Pressekonferenz zu Pressekonferenz eilen muss und dann auch für Spiegel Online schreiben muss. Also ab morgen bin ich dann voll im Einsatz. Entschuldigt bitte, dass der heutige Tag etwas chaotisch verlaufen ist. Das seid ihr von uns besser gewohnt. Das war unser erstes Daily von Chip and Charge hier zur Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de. Wie ihr es von den letzten Turnieren gewohnt seid, haben wir auch dieses Jahr wieder ein Gewinnspiel zusammen mit dem Tennismagazin. Gewinnt jeden Tag die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins und wenn ihr nicht gewinnt, aber teilgenommen habt, dann seid ihr in einer ganz großen Verlosung am Ende des Turniers in Wimbledon dabei. Nämlich dann verlosen wir das aktuelle Wimbledon-Handtuch, das Herrenhandtuch verlosen wir in diesem Jahr. Und das ist ein schöner Gewinn, ist relativ teuer und es ist ein tolles Handtuch. Ich habe 2 Ausgaben von diesem Handtuch, von daher, da könnt ihr mitmachen. Die heutige Frage ist: Wie viele Spiele gibt es im Match zwischen Tatjana Maria und Angelique Kerber? Also bei 6-0, 6-0 gibt es 12 Spiele, bei 6-4, 6-4 gibt es 20 Spiele etc. Wie viele Spiele, Aufschlagspiele gibt es im Match zwischen Tatjana Maria und Angelique Kerber? Beantwortet uns das morgen bis 14 Uhr, bis zum Start dieses Matches auf dem Center Court. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Und wir hören uns morgen wieder und wir lesen uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.